Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Herzlich willkommen zur ersten Folge Strom zum Anfassen im neuen Jahr. Nein, wir sprechen heute nicht über den Stromausfall in Berlin, den es Anfang dieses Jahres gegeben hat. Das liegt natürlich auf der Hand, aber was soll man dazu sagen? Wir als 50 Hertz, als Übertragungsnetzbetreiber, sind in dem Fall nicht betroffen gewesen. Der Verteilnetzbetreiber Stromnetz Berlin hat hervorragende Arbeit geleistet. Nochmal herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die da Tag und Nacht im Einsatz waren und dann nach einigen Tagen auch tatsächlich in dem betroffenen Stadtteil die Stromversorgung wiederhergestellt haben. Wir wollen heute nochmal auf das letzte Jahr zurückblicken, nämlich 2025. Da waren die sogenannten Großbatteriespeicher eines der ganz heißen Themen in der Energiewelt. Und es war unter anderem von einem Batteriespeicher-Tsunami die Rede, der auf die Stromnetzbetreiber zugerollt ist. Also eine Flut von Netzanschlussanträgen, die nicht nur Übertragungsnetzbetreiber, sondern auch die vielen Verteilnetzbetreiber in Deutschland bewältigen müssen. Wir wollen heute ein bisschen der Frage nachgehen, wie lässt sich dieser Boom überhaupt erklären? Warum ist er ausgerechnet jetzt gekommen und nicht schon ein paar Jahre früher? Denn über Großbatteriespeicher wird schon viele Jahre in der Energiewelt gesprochen. Was können solche Batteriespeicher dem Energiesystem an Vorteilen bringen? Aber was sind auch Risiken und Probleme, die mit der Integration dieser riesigen Anlagen verbunden sind? In den einschlägigen sozialen Netzwerken haben sich die echten und auch viele vermeintliche Experten schon so manche Debattenschlacht zu diesem Thema geliefert, meistens mit viel Meinung und wenig Wissen. Und wir wollen es versuchen, ebenfalls etwas anders hier zu machen. Wir wollen das Thema ein wenig unaufgeregt von verschiedenen Seiten aus beleuchten. Und dazu habe ich mir eine Expertin und einen Experten von 50 Hertz ins Studio eingeladen, die sich ganz gut auskennen. Herzlich willkommen, Valerie Bischoff, und herzlich willkommen, Christopher Koch.
Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Hallo Christoph, hallo Volker.
Ja, schön, dass ihr da seid. Valerie, du arbeitest ja in der Netzplanung, Christopher in der Energiewirtschaft. Was haben Batteriespeicher jetzt konkret mit eurer Arbeit zu tun? Valerie, fängst du vielleicht an und dann du, Christopher.
Ja, gerne. Also ich befasse mich gleich an zwei Stellen mit Batteriespeichern in meiner Arbeit. Einmal befasse ich mich mit dem operativen Management von Netzanschlussanträgen. Und wir haben ja sehr viele Anträge, die von Batteriespeicher kommen. Und die andere Seite, an der ich mich auch mit Batterien beschäftige, ist eher konzeptionell. Ich arbeite in einer Arbeitsgruppe zusammen daran, wie man das Netzanschlussverfahren, was wir heute haben und ungeeignet ist, durch ein besseres, effizienteres und auch deutschlandweit einheitliches Verfahren ersetzen könnte.
Du musst also diesen Tsunami managen irgendwie.
Ich darf.
Du darfst.
Mit anderen Kollegen natürlich.
Bei uns sind ja auch viele von diesen Netzanschlussanträgen gestellt worden, vielleicht sogar die meisten, wenn man alle vier ÜNBs sich anguckt. Hast du eine Zahl ungefähr im Kopf, wie viel wir so aktuell haben?
Wir sind bei fast 200 Großbatteriespeicheranträgen. Insgesamt haben wir in unserer Antragsschlange mehr als 75 Gigawatt an Netzanschlussanträgen. Und bei den vier ÜNB anzahlmäßig sind wir etwa Ende des Jahres bei über 500 Anträgen gewesen. Ja, und über 200 Gigawatt bei deutschlandweit an Großbatteriespeicheranträgen.
Das ist halt eine gigantische Leistung. Ich meine, man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber so die Spitzenlast, die es in Deutschland so gibt, also der höchste Stromverbrauch, der liegt so bei einer Last von ungefähr 80 Gigawatt, glaube ich.
Ja.
Also wir reden hier schon über gigantische Leistungszahlen und Anlagen, die ins Netz integriert werden wollen. Christopher, du bist in einer anderen Abteilung tätig bei 50 Hertz. Was ist dein Aufgabengebiet?
Wenn ich versuche, so Freunden oder Familie in zwei Sätzen zu erklären, was ich überhaupt mache, dann sage ich immer...
Dann dauert es drei Stunden.
Nee, ich versuche es ja immer so schrittweise vorzugehen und zu gucken, wie weit reicht das Interesse. Aber wenn ich so ganz basal anfange, dann sage ich immer, naja, ihr habt wahrscheinlich schon mal gehört, dass wir das Energiesystem irgendwie umbauen wollen. Und dann ist ja auch irgendwie logisch, dass wir da andere Regeln für brauchen, wenn wir jetzt mehrheitlich auf Erneuerbare setzen. Und meine Aufgabe ist jetzt, sich eben zu überlegen, welche Regeln brauchen wir hier genau und da ich ja für 50 Hertz arbeite, immer mit Blick auf die Systemführung. Also wie können wir es schaffen, Regeln so zu definieren, dass die Systemführung ihren Job noch machen kann. Und da sind Batteriespeicher natürlich bei den Zahlen, die wir jetzt gerade schon genannt haben, ein ganz wichtiger Baustein, den wir uns genau angucken müssen, wo wir uns überlegen müssen, was wir da festlegen.
Aber du bist nicht in der Systemführung, sondern in der Energiewirtschaft.
Genau, die Energiewirtschaft, die überlegt sich eben, wie wir die Regeln so definieren können, dass sie für die Systemführung am Ende möglichst gewinnbringend auch eingesetzt werden.
Übrigens ist ja eine Erfahrung, die ich ja immer wieder hier mache, ganz große Herausforderung, im Freundes- und Bekanntenkreis über das zu sprechen, was man so macht. Guck mal, diese Fragezeichen. Ja, auch sehr interessant. Und dann nächstes Thema.
Ja.
Also es ist halt doch wahnsinnig abstrakt und komplex, was wir hier tun. Ja, wir werden das alles noch ein bisschen vertiefen, aber wie ihr alle wisst, in diesem Jahr, ich habe ja so einen KI-Assistenten, Scotty heißt der, und den habe ich auch in diesem Jahr wieder an meiner Seite. Und ich habe ihn gefragt, Scotty, was ist eigentlich ein Großbatteriespeicher? Und zwar im Vergleich oder im Gegensatz zu einer Autobatterie. Dann hören wir uns mal an, was Scotty da zu sagen hat.
Statt aus einigen wenigen kleinen Zellen, wie man sie in einer Autobatterie findet, besteht ein Großbatteriespeicher aus vielen tausend miteinander verknüpften Batteriemodulen, die gemeinsam riesige Energiemengen aufnehmen und abgeben können. Während eine Autobatterie etwa so groß ist wie ein Schuhkarton und genug Energie speichert, um ein Auto zu starten und die Bordelektronik zu versorgen, sind Großbatteriespeicher häufig Container oder sogar Gebäude hoch. Sie können von der Größe her einen großen Raum, ein ganzes Containerfeld oder sogar eine Halle füllen. Genau wie eine kleinere Batterie speichert auch ein Großbatteriespeicher elektrische Energie in chemischer Form und gibt sie wieder ab, wenn Strom benötigt wird. Doch während die Autobatterie nur wenige hundert Wattstunden liefert, schafft ein Großbatteriespeicher oft hunderte Megawattstunden, das entspricht Strom für viele tausend Haushalte über einige Stunden. Eine Autobatterie ist meistens eine bleisere Batterie mit wenigen Einzelzellen. Ein Großbatteriespeicher nutzt dagegen moderne Technologien, hauptsächlich Lithium-Ionen, gelegentlich auch Natrium-Ionen oder Redox-Flow. Die Zellen sind modular verbaut, viele Zellen pro Modul, viele Module pro Schrank, viele Schränke pro Großspeicher. Hinzu kommen umfangreiche Sicherheitssysteme, Kühlung, Steuertechnik und Software, damit alles effizient und sicher funktioniert. Eine Autobatterie arbeitet nur im Auto und gibt Energie ab, sie lädt sich beim Fahren durch die Lichtmaschine wieder auf, aber sie ist nicht für den Netzbetrieb konzipiert. Großbatteriespeicher sind dagegen mit dem Stromnetz verbunden und werden gezielt geladen und entladen, um das Netz zu stabilisieren, erneuerbare Energien zwischenzuspeichern und Strom dann bereitzustellen, wenn er gebraucht wird. Ihr Betrieb erfolgt automatisiert und wird laufend überwacht. Stell dir vor, die Autobatterie ist der Rucksack, mit dem du deinen Tagesbedarf an Energie trägst. Der Großbatteriespeicher wäre dann ein voll ausgestattetes Lagerhaus, riesig, organisiert und in der Lage, viele Menschen über das Stromnetz zu versorgen. Beide speichern Strom, aber in völlig unterschiedlicher Menge, Komplexität und mit unterschiedlichem Zweck.
Ja, soweit der Einstieg hier von Scotty, die Diskussionsgrundlage oder Gesprächsgrundlage. Für uns, wir haben also gelernt, Großbatteriespeicher sind riesige Anlagen, also wesentlich größer als eine Autobatterie. Und die brauchen dann eben auch einen entsprechend leistungsstarken Anschluss am Stromnetz. Valerie, wir hatten ja eben vorhin schon kurz das angedeutet, diese große Anzahl von Anträgen, die an unser ans Übertragungsnetz oder ans Höchstspannungsnetz heran wollen. Über was für eine Größenordnung von Anlagen reden wir denn? Was sind das für Anlagen, die bei uns ans Netz wollen und welche wollen eher bei den unterlagerten, also bei der Hochspannung oder Mittelspannungsebene ans Netz?
Also in der Hochspannungsebene geht es in etwa bis 100 Megawatt. Bei uns sehen wir eher ab 100 oder sogar 200 Megawatt Anträge.
Als Minimum sozusagen.
Als Minimum. Mhm. Und das geht dann hoch bis zu den größten Anträgen, die wir haben. Die sind etwa bei einem Gigawatt Leistung.
Also 1000 Megawatt dann?
1000 Megawatt, genau. Und der Großteil der Anträge, die wir haben, liegt in etwa bei 400 Megawatt.
Das ist so der Mittelwert.
Das
ne?
ist so der größte Anteil der Anträgen, die wir bekommen.
Wir haben ja jetzt im Herbst schon mal so eine in einem ersten Schub zahlreichen Antragstellern eine positive Mitteilung gegeben, dass sie von uns einen Anschluss bekommen können. Ist das dann auch ungefähr so diese Range zwischen 100 und 1000?
Ja, das ist in etwa diese Range, genau. Also insgesamt haben wir Netzanschlusszusagen für 12 Gigawatt Batteriespeicher erteilt. die werden jetzt irgendwie sukzessive angegangen und ans Netz gehen. Und dann Anfang der 30er Jahre haben wir dann, wenn alle Projekte in die Realisierung kommen, dann in etwa diese 12 Gigawatt bei uns in unserem Netzgebiet.
Du hast gerade gesagt, wir haben jetzt schon eine ganze Reihe an solchen Anschlusszusagen erteilt. Warum ist das überhaupt so kompliziert, so einen Netzanschluss bereitzustellen? Wenn wir zu Hause Strom brauchen, dann kriegen wir den ja auch. Warum ist das in diesem Falle so aufwendig?
Ja, also schön wäre es ja, dass wenn wir so wie bei der E-Auto, wo wir auch einfach an die Ladesäule gehen und den Stecker reinstecken, auch von dem Kunden einen Stecker kriegen würden und wir eine riesige Steckdose hätten, die wir einfach bereitstellen und wo man sich anschließen könnte. Aber eigentlich sieht die Realität anders aus. Also bei dem Anschluss am Höchstspannungsnetz muss man das sich so vorstellen, dass der Kunde mit der Leitung zu unserem Umspannwerk kommt und wir eigens für diesen Direktanschlusskunden ein Schaltfeld bauen müssen.
Im Umspannwerk dann?
Im Umspannwerk bereitstellen müssen, wo dieser Kunde sich dann anschließt. Und dieses Schaltfeld, das muss natürlich gewisse Genehmigungen. Erstmal dafür müssen sie eingeholt werden. Es braucht viel Platz, weil wir haben ja hohe Spannungen, hohe Ströme. Deswegen braucht man Sicherheitsabstände. Also das ist schon ein großes, also natürlich nicht so ein großes Projekt wie ein Leitungsbau, aber es ist schon ein Projekt, was halt einige Jahre in Anspruch nimmt und auch in die Millionen geht.
Mhm. So. Diese Großbatteriespeicher, Scotty hat es ja davon erzählt, das können ja ganze ein Containerpark dann sein, braucht auch eine gewisse Fläche dafür. Wo wollen die sich dann, wenn die so einen Antrag stellen, wo siedeln die sich dann in der Regel an, die Projektierer? Irgendwo in der Pampa, ganz weit weg? Oder für welche Region, welche Gegenden stellen die dann diese Anträge?
Also das Schöne an Speicher ist ja eigentlich, dass sie sich überall hinsetzen könnten, theoretisch, weil sie ja wieder irgendwie keine besonderen Voraussetzungen brauchen, um sich anzusiedeln. Und deswegen vorzugsweise natürlich so nah wie möglich am Umspannwerk, manchmal sogar zu nah am Umspannwerk, weil dann haben wir natürlich die Herausforderung, unsere Schaltfelder selber zu bauen. So ein Schaltfeld nimmt ja auch ein bisschen Platz in Anspruch, also in die eine Richtung vielleicht 10 Meter, in die andere so 20 oder 30. Und ja, also je mehr Antragsteller wir haben, die sich bei uns direkt anschließen wollen, desto mehr Schaltfelder brauchen wir, desto mehr brauchen wir natürlich Platz auch an unserem Umspannwerk. Und wenn wir dann in Begrenzungen reinlaufen, die können natürliche Begrenzungen sein, Flüsse oder auch andere Begrenzungen, die wir nicht vermeiden können, wie eine Straße, die man nicht versetzen kann. Aber es kann auch sein, dass die Flächen drumherum halt eben von Antragstellern
umzingelt sind,
besetzt sind und wir uns dann nicht erweitern können und keinen Anschluss dann bereitstellen können, weil jemand schon diese Fläche nutzt. Das ist natürlich der Worst Case, den beide Seiten eigentlich nicht wollen.
Mhm. Ja. Das heißt, die Antragsteller, die gehen dann auf die Kommunen zu oder auf die Grundstückseigentümer, versuchen sich Flächen schon zu sichern, über Pachtverträge, Kaufverträge, Mietverträge, wie auch immer. Und versuchen sich ringsum diese Umspannwerke dann anzusiedeln.
Ich glaube, dass man sich eine Fläche sichern will, ist ja prinzipiell richtig und gut. Das ist ja im Gegenteil, das ist ja sehr wünschenswert, weil wir brauchen natürlich Antragsteller, die schon ein gewisses Maß, sage ich jetzt mal, an Vorbereitungen getroffen haben, um ihr Projekt voranzubringen. Und dazu zählt halt die Flächensicherung. Die Frage ist halt nur, wo sich die Fläche gesichert wird. Aber andernfalls, also da muss man einfach sicherstellen, dass wir noch die Möglichkeit haben, dann den Anschluss bereitzustellen.
Wie ist das momentan bei dem Antragsverfahren? Was für Voraussetzungen muss man denn erfüllen, wenn man so einen Antrag stellt? Reicht da einfach so ein formloser Antrag hiermit, möchte ich gerne einen Netzanschluss haben mit freundlichen Grüßen, oder muss man da viele Unterlagen und sowas mit einreichen?
Die Anforderungen an die Antragstellung sind sehr niedrig. Und tatsächlich muss das auch so sein, weil wir als Übertragungsnetzbetreiber natürlich sicherstellen müssen, dass wir diskriminierungsfreie Möglichkeit der Antragstellung gewährleisten.
Das bedeutet, grundsätzlich müssen wir als Netzbetreiber jedem, der einen Antrag stellt, auch den Zugang zum Netz
genau, wir dürfen uns nicht aussuchen, wem wir die Antragstellung ermöglichen. Deswegen sollte jeder die Möglichkeit haben. Auf der anderen Seite verleitet so eine niedrige Hürde der Antragstellung auch dazu, viele Anträge zu stellen und auch solche, die vielleicht gar nicht wirklich ernsthaft weiterverfolgt werden sollen. Mhm.
So ein bisschen nach dem Prinzip Schrotflinte, ne?
Ja, ich versuche es einfach mal. Das kann man auch keinem vorwerfen, weil das ja auch nicht schwierig ist, so einen Antrag zu stellen. Kostet nicht viel Zeit, kostet nicht viel Geld etc. Aber es ist natürlich auch ein Problem. Deswegen haben wir uns auch im letzten Jahr Gedanken gemacht, wie man mit Blick immer noch natürlich der Diskriminierungsfreiheit, die wir berücksichtigen müssen, sicherstellen können, dass die Anträge trotzdem eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringen, also eine Mindesternsthaftigkeit, wenn man wirklich davon ausgeht, dass da ein Projekt dahinter steckt. Also wir wollen halt vermeiden, dass man irgendwelche automatisierten Anträge rausschickt für alle Standorte, die wir haben, ohne dass man da wirklich ein Projekt dahinter hat. Und diese Zusatz, sage ich jetzt mal, Dokumente, die wir jetzt einfordern, sind immer noch sehr einfach zusammenzustellen für jeden, der einen ernsthaften Antrag stellt, also ein echtes Projekt dahinter hat. So als Beispiel, du hattest vorhin angesprochen, diese Flächensicherung. Mhm. Wir fordern also neben diesem Schreiben mit freundlichen Grüßen und so weiter und den Standarddokumenten, diese VDE-Antragsdokumente, verlangen wir jetzt noch die Exklusivität der Flächensicherung. Und zwar, dass nachgewiesen wird, dass man überhaupt das Mandat hat, diesen Antrag zu stellen, dass man eine Fläche hat, wo das Projekt dann auch steht.
Also noch nicht gekauft oder gepachtet, aber zumindest in Aussicht hat.
Genau, dass man die Exklusivität hat, für diese Fläche diesen Antrag zu stellen. Und dann andere Unterlagen, das Single-Line-Diagramm, also wie stellt man sich die Anbindungen an unser Umspannwerk vor. Das sind dann alles Unterlagen, die natürlich noch nicht final sein können, weil sich ja vieles im Dialog mit uns dann finalisiert. Aber welche Vorstellung hat man denn, wie die Genehmigungen für die auf der Kundenseite eingeholt werden sollen, wie die Anbindung aussehen soll und wie sieht die Bonität des Kunden aus?
Wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, es gibt jetzt eben eine ganze Reihe von Netzanschlusszusagen, die wir erteilt haben. Und in der öffentlichen Diskussion ist immer ganz viel von diesem Windhundverfahren die Rede oder diesem First-Come-First-Serve-Verfahren. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Was bedeutet das? Nach welchen Prinzipien müssen wir diese Anträge denn bearbeiten dann und dann auch eben diese Zusagen erteilen? Aktuell, es soll ja geändert werden, da kommen wir später nochmal drauf. Aber wie ist es denn momentan geregelt?
Also aktuell kommen wir ja aus einer Welt, wo wir noch nicht so viele Anträge hatten. Noch vor 1-2 Jahren kamen die Anträge vereinzelt von Direktanschlusskunden bei uns an. Und da war dieses Windhundverfahren oder First Come, First Serve auch noch passend. Das bedeutet, man hat den Antrag gestellt und in der Antragsreihenfolge des Einganges bei uns wurden diese Anträge bearbeitet. Das ist jetzt schwierig, da die Geschwindigkeit der Antragstellung ja maßgeblich ist für die Reihenfolge der Bearbeitung. Das verleitet natürlich dazu, recht schnell den Antrag zu stellen, vielleicht auch ein Projekt, was noch gar nicht wirklich ausgereift ist, da mit aufzunehmen und schnell den Antrag zu stellen oder auch hastig, sage ich jetzt mal, die Antragsunterlagen zusammenzustellen und deswegen leidet halt die Qualität auch der Antragstellung.
Und wir müssen uns aber sozusagen an die Reihenfolge halten und egal, ob ein Antrag gut ist oder nicht so gut ist, richtige Standort oder aus unserer Sicht nicht so gut, wir müssen alle gleichberechtigt behandeln.
Genau, wir müssen alle gleichberechtigt behandeln. Wir müssen in der Reihenfolge diese Anträge bearbeiten und wir müssen jedem eine Anschlussperspektive bieten, auch wenn es sich eben um so einen Mehrfachantrag handelt, der vielleicht gar keine große Ernsthaftigkeit hat.
Vielleicht kommen wir mal zu dem Punkt. Also da gibt es jetzt diese Warteschlange auch. Es gibt halt wahnsinnig viele Anträge. Christopher, wie kann man das überhaupt erklären? Ich meine, über Großbatteriespeicher wird schon seit vielen Jahren in der Energiewirtschaft geredet, aber da gab es viele Pilotprojekte und so. Ich erinnere mich vor 10, 15 Jahren schon die ersten Großbatteriespeicher, die mal pilotweise installiert wurden, aber es kam nie richtig in Fahrt. Und jetzt plötzlich gibt es diesen Tsunami, sage ich mal. Jetzt gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, die auf diesem Markt tätig sein wollen. Es gibt diese wahnsinnig vielen Anträge. Was ist denn der Grund, der Auslöser für diesen Boom gewesen, der jetzt vor 1-2 Jahren, sagen wir mal, losgegangen ist?
Ich denke, da spielen zwei Entwicklungen eine Rolle. Ne? Zum einen sind es erstmal die Kosten eines Speichers, die massiv gesunken sind. Da bin ich jetzt nicht der absolute Experte, was da die Hintergründe alles sind. Aber auf jeden Fall ist das ein Trend. Und der andere Trend ist, dass natürlich der Markt irgendwie sehr attraktiv gerade scheint. Das hat einfach damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren eine höhere Preisdifferenzen gesehen haben. Wir haben gerade im Sommer immer mal wieder Preise von minus 100 Euro oder noch sogar noch weniger. Und am selben Tag gibt es aber auch Zeiten mit plus 50 Euro. Da denken die sich ja, boah, das ist ja mega viel Geld, was ich ja an einem Tag an Preisdifferenz habe. Das kann ich ja super ausnutzen.
Und woher kommen diese großen Preisdifferenzen?
Genau, das ist natürlich auch dem Umstieg sozusagen auf der Erneuerbaren geschuldet sozusagen. Oder was heißt geschuldet? Eine Konsequenz dessen. Wenn ich mir jetzt irgendwie gerade den großen PV-Ausbau nochmal genauer anschaue, dann ist es ja so, dass wir da in den letzten Jahren massiv zugebaut haben, 10, 15 Gigawatt pro Jahr, und das verändert natürlich viel. Das heißt einfach, dass in der Mittagsspitze so viel PV im System ist, dass das sogar die Nachfrage am Ende übersteigen kann, und dann kommt es eben zu negativen Preisen. Aber in der Nacht ist es natürlich so, dass diese PV immer noch nicht einspeist, und dann kann es halt diese positiven Preise geben. Und gleichzeitig haben wir ja auch irgendwie schon einen Rückgang von konventioneller Erzeugung. Das hat beispielsweise 2024 auch dazu oder Ende 2024 dafür gesorgt, dass wir mal so richtig hohe Preisspitzen hatten, ne, in dieser Dunkelflaute-Situation, die wir da mal für 2 Wochen hatten. Und auch da hat man dann enorme Preisspitzen mal am Abend, am tagsüber ist es dann moderater. Und genau das sind ja die Situationen, die sie dann irgendwie für sich nutzen wollen.
Also vielleicht kannst du jetzt nochmal erläutern, wie sieht das Geschäftsmodell dann aus, so im mal auf einen Tagesverlauf bezogen, eines solchen Batteriespeichers mit dem Einspeichern und Ausspeichern von Strom.
Ein Speicher macht ja eben nichts anderes in seinem Geschäftsmodell, als zu Zeiten mit geringen Preisen einspeichern und in Zeiten mit hohen Preisen wieder ausspeichern. Und wenn ich mir jetzt irgendwie so einen typischen Sommertag mal angucke, dann ist es halt so, dass der nachts, wo zwar keine Sonne scheint, aber die Nachfrage auch gering ist, sind die Preise in der Regel gering. Da könnte ich jetzt diesen Speicher laden. Denn am Morgen steigt die Nachfrage in der Regel schneller an als die PV. Da steigen die Preise, dann kann ich da entladen. Mittags kommt dann eben diese PV-Spitze sozusagen, kann ich wieder laden und am Abend die hohen Preise wieder zum Entladen nutzen. So, das ist der eine Teil. Und dann haben aber Erneuerbare ja auch noch zur Folge, dass sie nicht super genau planbar sind. Ne? Prognosefehler sind da immer inhärent. Das heißt, ich muss das Ganze auch irgendwie nachkorrigieren, und dann ist ja auch klar, das mache ich dann irgendwie nicht am Vortag alles, sondern muss immer wieder gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Kürzere Frist bedeutet dann, da können dann nicht mehr ganz so viele reagieren. Das heißt, sind die Preisspitzen vielleicht nochmal attraktiver, und auch da kann ein Speicher reingehen. Und on top kommt dann noch das, was wir als Übertragungsnetzbetreiber zusätzlich brauchen, um so das System am Laufen zu halten. Auch da können sie Beiträge leisten.
Und wie lange kann so ein Großbatteriespeicher überhaupt den Strom speichern, den er geladen hat?
Kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die sich jetzt aufstellen. Also gerade in diesen aktuellen Anträgen sind, glaube ich, immer noch 1:2 Speicher der gängige Ansatz. Was heißt 1:2 überhaupt? Das ist immer das Verhältnis zwischen Leistung und eingespeicherter Energie. Also bei einem 1:2 Speicher könnte ich bei voller Leistung laden oder entladen für 2 Stunden.
Mhm. Und also sagen wir mal jetzt so ein 100 Megawatt Speicher
hat dann 200 Megawattstunden.
Genau.
Und so ein bisschen, ich habe es ja eben gesagt, Kapazitäten werden gerade immer günstiger. Deswegen geht, glaube ich, die Tendenz so ein bisschen immer weiterhin, die noch ein bisschen größer zu dimensionieren, in Richtung 1:4. Also 100 Megawatt Speicher heißt dann 400 Megawattstunden Kapazität.
Kann ich bestätigen, dass das so bei den Anträgen jetzt wirklich die Tendenz ist, dass wir immer mehr sehen von 2 auf 4
Stunden. Und bedeutet das dann, dass auch jetzt bei der Antragslage, Valerie, laden die einmal dann sich voll mit Solarenergie, also mit über PV, und dann wird es entladen, dann wird bis zum nächsten Tag gewartet und dann wieder das Gleiche? Oder gibt es da im Tagesverlauf noch mehr solche Ladezyklen?
Das ist zwar Valerie angesprochen, aber ich würde es mal nochmal aufgreifen. Also ich habe das, was ich vorhin gesagt habe, sind ja so 2 Zyklen, das ist so der Standard auch, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nur am Vortag mich optimieren würde, dann würde das eben bedeuten, nachts laden, morgens entladen, Mittagsspitze laden, abends entladen. Aber eben, weil die ja in diese anderen Märkte auch reindrücken, können diese 2 Ladezyklen, die da so typisch sind, auch von ganz anderen Märkten bedient werden sozusagen. Also entweder durch eine kurze Reaktion auf einen kurzfristigen Prognosefehler oder weil sie eben Systemdienstleistungen für uns bereitstellen und dafür Energie dann halt auch liefern müssen.
Also es ist nicht einmal laden und ausspeisen, sondern es sind häufigere Ladezyklen. Genau. Du hast vorhin schon diese Dunkelflaute erwähnt. Typisch für die Dunkelflaute ist ja, dass eben gar keine Erneuerbaren zur Verfügung stehen, und das über einen längeren Zeitraum, mehrere Tage, manchmal sogar Wochen. Spielen diese Großbatteriespeicher in solchen Phasen dann auch eine Rolle? Mit welchem Strom laden sie sich dann auf zum Beispiel? Und welche Funktion können sie in solchen Dunkelflauten überhaupt haben?
Naja, Dunkelflaute, du sagst das richtig, ne? Das könnte man jetzt sagen, über einen längeren Zeitraum ist quasi strukturell zu wenig erneuerbare Energie, um die Nachfrage über diese, energetisch über diese Zeit zu decken, ne? Und da ist ja klar, dass ein Speicher, der nur verschieben kann, uns jetzt nicht diese Lücke wird decken können. Was bedeutet, dass wir auf jeden Fall für diese Situation konventionelle Kraftwerke als Backup brauchen.
Aber die sind schon dafür, auch in den Phasen der Dunkelflaute dafür zuständig, diese Spitzen nach oben und nach unten sozusagen etwas abzuflachen.
Genau, das ist nicht so Ausschläge. Ne? Das ist der Punkt. Also du wirst Backup-Kraftwerke brauchen. Und da ist die Frage, wie viel brauchst du? Und da sind Speicher und Kraftwerke so ein bisschen kommunizierende Röhren, am Anfang zumindest. Das heißt also, dass du dann halt nicht irgendwie für deine Spitzenlast das am Ende auslegen musst, sondern dass die Speicher da eben diese Spitzenlast dämpfen und du dann weniger Backup-Kraftwerke brauchst. Das, wie gesagt, bis zu einem gewissen Maß funktioniert da so eine Art Substitution.
Kommen wir nochmal zu den Antragstellern kurz zurück, Valerie. Mit was für Unternehmen hat man es denn da eigentlich zu tun? Sind das so die klassischen Stromkonzerne, wie man sie sozusagen aus der alten Welt kennt? Oder was sind das für Unternehmen?
Da ist ein bunter Strauß an Antragsteller, die wir kennenlernen. Also von eben die klassischen Kunden, die wir vorher schon kannten, die auch PV-Projekte, Windprojekte umsetzen und jetzt eben Batterieprojekte dazu
also,
nehmen.
Also können ja manchmal Namen nennen. Also die LEAG zum Beispiel hat das ja sehr auch kommuniziert, wollen auch einen Großbatteriespeicher errichten. Das sind so die klassischen.
Das sind die klassischen. Und dann gibt es ebenfalls sehr erfahrene Entwickler, die im Ausland bereits viele Batterieprojekte umgesetzt haben und jetzt auf den deutschen Markt kommen wollen. Und dann gibt es natürlich auch Startups, die ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt haben und da in diesem Bereich aktiv werden wollen. Und bei diesen Startups kann man auch sagen, gibt es diejenigen, bei denen klar ist, ja, sie wollen das Projekt selbst umsetzen und dann irgendwann auch betreiben. Und es gibt natürlich auch die Kunden, die halt über den Netzanschluss eine schnelle Wertsteigerung ihres jungen Projektes haben wollen und eigentlich gar nicht vorhaben, das selbst weiter zu verfolgen, sondern es für ein Vielfaches weiter zu veräußern. Also das sind alles die Antragsteller, die wir haben, würde ich sagen.
Okay. Du hast schon erwähnt, es gibt auch welche, die eben schon Erfahrung haben im Ausland, da Großbatteriespeicher betreiben. Das, was jetzt in Deutschland passiert, hat solche Entwicklungen in anderen Ländern schon gegeben? Und welche Länder sind da eventuell so Vorreiter? Und wo kann man sagen, okay, da kann man schon mal gucken, welche Erfahrungen die gemacht haben?
Ja, also in unterschiedlichen Ländern. Wir sind auch im Austausch mit TSOs, also Übertragungsnetzbetreibern, die in anderen Ländern aktiv sind. Sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Manche sind schon etwas voraus, andere gucken noch auf das, was wir tun. Also in UK zum Beispiel haben sie ja genau diese Situation auch gehabt und ein neues Verfahren eingeführt, um eben die Antragsbearbeitung zu ändern. Auch in Frankreich sind sie dran, ihr Verfahren zu reformieren. Also insgesamt in den USA sogar auch ebenfalls wurden in unterschiedlichen Regionen neue Antragsverfahren eingeführt.
Genau. Und gibt es Erfahrungen aus anderen Ländern, was die Betriebsweise von Großbatteriespeichern und die Integration quasi ins System anbelangt? Man liest immer häufig von Kalifornien, ne? Das wird auch auf Social Media dann sehr oft irgendwie promotet oder auch Australien. Christopher, wie sind so die Erfahrungen, praktischen Erfahrungen aus anderen Ländern?
Dazu muss man halt sagen, dass die Systeme halt natürlich auch nicht eins zu eins die gleichen sind. Ne? Das heißt, da muss man gucken, was man sich wirklich abgucken kann und wo sich die Stromsysteme auch voneinander unterscheiden. Um ein Positivbeispiel mal zu nennen, wo man sich angucken kann, wie das so genau funktioniert. Es gibt halt beispielsweise auch Projekte in Australien, haben wir schon erwähnt. Und da gibt es auch Konzepte, wo eben gesagt wird, so, wir bauen jetzt diesen Speicher und der bringt in erster Linie Systemdienstleistungen sozusagen, so eine Art Netzbooster auch. Mhm. Aber wenn er das für das Netz gar nicht bereitstellen muss, weil der Bedarf gerade nicht ist, dann kann er auch frei am Markt agieren. Und das ist natürlich schon ein interessantes Konzept, weil am Ende möchtest du natürlich diesen Speicher möglichst effizient ausnutzen für die Gesamtwirtschaft. Da kann man schon drauf gucken. Aber dass man jetzt irgendwie aus dem Ausland einfach eine Blaupause für den Systembetrieb kopiert, das wird halt nicht funktionieren.
Mhm. Du hast ja so ein Stichwort erwähnt, Systemdienstleistung. Das ist jetzt relativ mal für den Nicht-Eingeweihten etwas schwammiger. Also das eine Möglichkeit, mit so einem Großbatteriespeicher Geld zu verdienen, ist am Strommarkt. Ne? Also wenn der Preis an der Börse niedrig ist, dann speichere ich den Strom ein und wenn der hochgeht, der Strompreis an der Börse, dann speise ich ihn aus und die Differenz, da kann ich eben Geld verdienen. Aber man kann eben noch mit anderen Dingen am Strommarkt Geld verdienen, mit den sogenannten Systemdienstleistungen. Was sind das für Dienstleistungen, die so ein Großbatteriespeicher dann noch erbringen kann?
Da musst du jetzt natürlich Eigenwerbung für deinen Podcast machen. Ne? Du hast ja mit vielen Experten dazu schon gesprochen. Also da
es haben ja nicht alle, Leute alle Folgen gehört.
Aber klare Empfehlung von meiner Seite. Ne? Das erklären die super gut. Aber genau, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir auch insgesamt total positiv auf diese Speicher blicken, weil wir damit ein Asset bekommen, was halt sehr, sehr viele dieser Systemdienstleistungen uns bereitstellen kann. Das eine ist, wenn wir bei diesem Ausgleich bleiben von Erzeugung und Nachfrage, dann wäre die letzte Instanz dafür die Regelleistung, die wir am Ende von Marktakteuren uns einsammeln und dann einsetzen können. Das heißt, da geht es um Frequenzhaltung, 50 Hertz. Mhm. Davor gibt es noch die sogenannte Momentanreserve. Das heißt also, wenn jetzt irgendwas Gravierendes im Stromsystem passiert, beispielsweise ein Kraftwerksausfall oder sogar ein System Split, also das gesamte europäische Stromsystem splittet sich einmal auf, dann ändert sich diese Systembilanz auf einmal ganz rapide und hat man ganz starke Veränderungen der Frequenz. Und da würde die Regelleistung zu spät einsetzen. Da muss Momentanreserve, also sozusagen Trägheit dafür sorgen, dass diese Frequenz erstmal nicht allzu instabil wird. So, genau, das können Sie leisten. Mhm. Spannungshaltung ist noch so ein weiterer Punkt. Auch das können Sie zukünftig leisten. Und auch in die Engpassprozesse wollen wir Sie einbeziehen.
Also sind alles so Systemdienstleistungen, die bisher eben die großen Kraftwerke mitliefern. Ne? Sowohl die Momentanreserve, aber auch eben beim Regelleistungsmarkt sind ja auch Kraftwerke im Einsatz. Das wäre dann also etwas, was Großbatteriespeicher dann in Ergänzung zu den Erneuerbaren dann liefern könnten, durch die Leistungselektronik, die da in diesen Anlagen verbaut ist.
Völlig richtig, genau.
Und Engpassmanagement, das wäre jetzt nochmal eine andere Baustelle. Was könnten Sie da leisten?
Ja, da sind Sie Segen und Fluch zugleich, könnte man sagen. Ne? Also Segen in dem Sinne, dass Sie natürlich halt auch eine Flexibilität haben, die wir da einsetzen können. Das heißt, unser Ziel muss es sein, Sie in die Engpassprozesse einzubinden, sodass du, keine Ahnung, hinter einem Engpass Speicher nutzt, um das Hochfahrpotenzial sozusagen wieder zu nutzen oder auch vor dem Engpass Sie einsenken möchtest. Sie werden da aber auch zu einer Herausforderung, weil Markt und Netz nicht immer perfekt synchron aufeinander eingestellt sind, Engpässe verschärfen können.
Also wenn Sie hinter dem Engpass sind und dann eben der Markt ein Preissignal gibt, jetzt ist es günstig, Strom einzuspeichern, dann kann das Engpass verschärfen dann.
Genau, also einfachste Situation. Also wir haben ja diese berühmten Nord-Süd-Lastflüsse in der Regel bei uns. Und wenn jetzt irgendwie ein niedriges Preissignal am Markt ist und ein Speicher im Süden möchte daraufhin einspeichern, dann würde das Engpass verschärfend wirken. Das ist der eine Teil der Herausforderung und die andere ist eben auch noch das, was sie dann ganz kurzfristig machen.
Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zu. Valerie, ich würde gerne noch was ansprechen, was diesen Boom auch nochmal betrifft. Es gibt ja auch auf der regulatorischen Seite eine bestimmte Regelung. Bis 2029 sind Großbatteriespeicher von Netzentgelten ja befreit. So nach deiner Beobachtung, ist das auch ein wesentlicher Treiber, dass jetzt so viele so schnell noch an die Stromnetze ran wollen mit ihrem?
Ja, also genau, zusätzlich zu diesem Windhundverfahren, wo man ja mit der, je schneller man den Antrag stellt, desto schneller wird, kommt man in die Bearbeitung, haben wir halt die Situation, dass wenn ein Petent oder eine Batterie bis 2029 am Netz ist, so ist das zu verstehen, ist sie für 20 Jahre Netzentgelt befreit, für die weiteren 20 Jahre.
Also Ende 2029 oder?
Nee, also wenn sie August. Am 2029 am Netz ist, dann ist sie für die weiteren 20 Jahre Betrieb Netzentgelt befreit. Und das ist natürlich auch ein Bestandteil des Business Cases. Und da ist natürlich der Wunsch und der Drang der Batteriespeicherentwickler groß, nachvollziehbar, das auch noch mitzunehmen. Aber das ist natürlich bei der Antragslage einfach nicht mehr realistisch. Also mit den 12 Gigawatt, die kriegen wir Anfang der 30er ans Netz. Und wer heute seinen Antrag stellt, wird natürlich von dieser Regelung fällt nicht mal drunter, aber wir bekommen weiterhin Anträge. Insofern scheint das, glaube ich, natürlich eine Rolle zu spielen, aber vielleicht
nicht die entscheidende.
Das kommt ja
oder nicht
an.
Ausschließlich. Ne? Genau, die Preise fallen ja weiter auf für die Kapazität. Also wahrscheinlich spielen da mehrere Sachen rein. Ne?
Ja, und außerdem kommt es ja darauf an, welches Regime dann dem folgen wird. Ne? Ist ja jetzt nicht garantiert, dass auf einmal ab 2029 Speicher statische Netzentgelte zahlen müssen. Das ist ja gerade ein Prozess, der läuft, von der Bundesnetzagentur geleitet. Und wenn da jetzt irgendwas rauskommen würde wie dynamische Netzentgelte, dann kann es auch sein, dass es den Business Case jetzt nicht massiv negativ beeinflussen muss.
Mhm. Okay, also es gibt ja viele Unrufe, ne? So in der Branche, ohne Netzentgeltbefreiung nach 2029 ist das Geschäftsmodell dann quasi tot. So kritisch würdet ihr das wahrscheinlich nicht sehen.
Also die Netzentgelte spielen einfach eine entscheidende Rolle, das stimmt schon, aber es ist halt eine Frage der Ausgestaltung.
Mhm.
Ja. Und dann gibt es eben, wie Valerie gerade schon gesagt hat, die weiteren Faktoren, Preisreduktion der Module und so weiter.
Mhm. Christopher, sprechen wir nochmal über diese Herausforderung bei der ganzen Sache. Du bist ja nun Spezialist sowohl für den Markt als hast auch das, sagen wir, die Physik im Blick, also die Systemführung. Und in welchen Situationen oder wann können Probleme auftauchen für die Stabilität und die Steuerung des Stromnetzes durch diese neuen Assets, durch die Großbatteriespeicher, deren Verhalten man ja nicht prognostizieren kann? Bei erneuerbaren Anlagen ist das ja ein bisschen anders. Man hat Forecasts für Wind und Sonne. Bei Batterie gibt es natürlich so etwas nicht. Die richten sich ja nach den Preissignalen am Markt. Was ist da sozusagen die Herausforderung? Was ist das Problem, was da auftauchen kann?
Mhm. Genau, eben, dass sie sich nach den Preissignalen am Markt orientieren und dieser Markt eben das Netz nicht kennt, sozusagen. Ne? Also die Herausforderung ist dadurch gegeben, dass wir kurzfristig oder ganz kurzfristig diese Prognoseabweichung immer noch ausgleichen können. Deutschland weiß bis 30 Minuten vor dem Erfüllungszeitpunkt und innerhalb der Regelzonen, also sehr weitläufig immer noch, bis 5 Minuten vorher sogar. Und da wird eben, wenn ein kurzfristiger Bedarf entsteht, wird der an den Markt weitergegeben. Da wird die Flexibilität gesucht, die mir das beantworten kann. Und dann kann es eben sein, dass das eine Flexibilität ist, die Engpässe weiter verschärft. Vielleicht mal an einem kleinen Beispiel das Ganze illustriert. Wenn wir jetzt irgendwie diesen Nord-Süd-Engpass haben, dann haben wir das irgendwie mit Blick 2-3 Stunden vor Lieferung so austariert, dass wir sagen, damit können wir jetzt arbeiten. Und wenn jetzt aber kurzfristig ein Prognosefehler kommt, beispielsweise weil eine Gewitterzelle in Bayern auftaucht, 30 Minuten oder 60 Minuten vor Lieferung sehen die Marktakteure das, wollen das am Stromnetz noch ausgleichen, können das auch machen, ist für die Systembilanz wieder super. Aber wenn jetzt da Batterien im Norden darauf reagieren würden mit Einspeicherung, dann würde das diese Engpässe maximal verschärfen und kann dann dazu führen, dass wir nochmal neue Verletzungen haben, die wir gar nicht mehr heilen können.
Okay. Ist es das einzige Problem, die einzige Herausforderung, die da entstehen kann? Oder gibt es noch andere Herausforderungen in dem Zusammenspiel zwischen dem Markt, der ja sehr kurzfristig reagieren kann, und unsere Systemführung, die Prozesse hat, die etwas länger schon geplant werden müssen?
Also mit Blick auf Netzengpässe ist das, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir uns sehen, dass wir eben diese Kurzfristigkeit des Marktes da gar nicht abbilden können, eben weil unsere Netzengpassprozesse halt viel komplizierter sind. Ne? Mhm. Komplexes Optimierungssystem, viele Akteure sind eingebunden, musst ja auch irgendwie dafür sorgen, dass das Ganze wieder bilanziell ausgeglichen wird. Hat eben seine Vorlaufzeiten, da wird man niemals so kurzfristig sein können, dass man das bis 5 Minuten vor Lieferung noch alles irgendwie verarbeiten kann. Diese Flexibilität, wie gesagt, total gutes Asset sozusagen der Batterien, kann noch auf einer anderen Ebene zu Herausforderungen in der Systemführung sorgen. Allein mit Blick auf die Änderungsgeschwindigkeit, die so eine Batterie fahren kann, das kann halt auch zum Problem werden. Ne? Wenn die sehr schnell von 1000 MW Einspeicherung auf 1000 MW Ausspeicherung innerhalb von Minuten gehen, dann kann es halt zum Beispiel zu Spannungsproblemen führen. Das wäre so ein weiteres Problem. Und kann auch sich negativ auf Systembilanz auswirken, denn nicht mehr alleine, weil die Batterie so agiert, sondern auch wieder im Zusammenspiel des Systems. Wenn andere langsam reagieren und die einen langsam reagieren und die anderen schneller, dann kann es auch wieder zu Unausgeglichenheiten führen.
Und gibt es denn Konzepte, um dieses Problem dann in den Griff zu bekommen?
Wenn ich bei meinem letzten bleibe, dann geht es halt darum, dass wir bestimmte Rampenvorgaben vorsehen.
Also Rampen heißt sozusagen,
wie schnell darfst du deine Leistung jetzt noch ändern? Was ist da für uns akzeptabel, eben um Spannungsprobleme zu vermeiden, aber auch eben um diese Systembilanzprobleme richtig auszugleichen. Das ist der eine Teil. Da muss man natürlich dann auch drüber nachdenken, was ist noch angemessen, was ja deren Business Case wieder beeinträchtigt. Wie können wir vielleicht auch zu Teilkompensationsideen kommen? Ist ein Teilfeld, wo wir uns gerade Gedanken dazu machen. Und der zweite Punkt mit Blick auf diese Netzengpässe, da habe ich ja gesagt, ist das Kernproblem, dass der Markt das Netz nicht kennt, die Netzrestriktionen nicht kennt. Und da müssen wir halt auch dafür sorgen, dass er es kennt.
Mhm. Und das heißt dann, über welche?
Naja, das heißt, entweder man bildet es explizit ab im Markt, das nennt sich dann Geburtsdienstbild, auch dazu hast du ja schon eine Folge gemacht, zu den Vor- und Nachteilen dessen. Und die andere Option ist, wenn das so wie aktuell politisch ausgeschlossen ist, dann ist unsere Meinung klar, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir in bestimmten Fällen, wo wir sagen, jetzt ist aber das jetzt sehr stark ausgelastet und wir haben auch eine hohe Prognosensicherheit, dass wir sagen, dann darfst du deinen Arbeitspunkt nicht mehr beliebig frei anpassen ab einer bestimmten Zeit.
Okay. Das heißt, wir als Netzbetreiber hätten dann mehr Einfluss auf die Steuerung dieser Anlagen.
Nicht direkt die Steuerung, sondern wie darfst du es noch ändern? Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterscheidungsmerkmal.
Das wäre dann etwas, was in den Verträgen dann festgehalten wird mit den Anbietern?
Ja, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Also natürlich müssen wir die Eckpunkte dieser Regelung schon frühzeitig bekannt geben, damit die Kunden auch ihren Business Case entsprechend berechnen können. Aber in den Verträgen wird das erst dann einfließen, wenn es wirklich zu den konkreten Ausgestaltungen des Betriebes geht.
Aber wird das jetzt eine große Herausforderung sein, da so einen Regulierungsrahmen zu finden für den Betrieb von Batteriespeichern?
Also wir haben auf jeden Fall Vorstellungen, klare Vorstellungen, wie wir es ausgestalten wollen. Und wie gesagt, wir wollen da natürlich auch so rangehen mit Augenmaß, weil Valerie sagt ja, das ist zu viel, was wir jetzt an Antragsvolumen haben. Das stimmt natürlich auch. Aber es gibt ja einfach, wir haben ja ganz viel auch über Systemdienstleistungen schon gesprochen, was die alles bereitstellen können. Wir wollen sie ja am Netz haben. Und da müssen wir natürlich dann irgendwie Regelungen finden, sodass wir die Schlange nicht von 200 Gigawatt auf 0 Gigawatt eindampfen, sondern eben auf das Maß, was am Ende verträglich ist und was eben uns auch im System hilft.
Okay, bleiben wir beim Thema Regelung, Valerie. Wir hatten das vorhin ja angesprochen, das Windhundverfahren, also ne, first come, first serve, also die Anträge werden nach Eingang sozusagen bearbeitet. Wir sind jetzt aber drauf und dran, ein anderes Verfahren vorzuschlagen oder einzuführen, das nach anderen Prinzipien funktioniert. Vielleicht kannst du dieses sogenannte Reifegrad-Verfahren nochmal hier kurz skizzieren, wie das in Zukunft aussehen soll.
Genau.
Das gibt es jetzt noch nicht, das ist noch nicht eingeführt, aber wir bringen da Vorschläge jetzt ein. Wie soll das aussehen?
Genau, also nochmal ganz kurz zum Windhundverfahren. Da haben wir ja das Problem, dass die Anträge einfach nur, sage ich jetzt mal, nach der Geschwindigkeit des Antragseinganges beurteilt werden. Ja, und das ist halt das Maß der Bewertung. Wir denken, es wäre sehr viel sinnvoller, irgendwie die Qualität des Antrages heranzuziehen. Und die bilden wir halt hauptsächlich über die Reife des Verfahrens aus. Warum? Weil die Reife des Verfahrens sagt ja etwas darüber aus, wie mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses Projekt dann wirklich realisiert werden kann. Und deswegen möchten wir die Reife der Anträge bewerten. Wie machen wir das? Nun, damit man die Anträge miteinander vergleichen kann, braucht man halt einen Stichtag, zu dem dann diese Anträge alle zeitgleich bei uns eingehen. Und das wäre dann ein Stichtag, der genannt werden würde. Und die Beurteilung der Projekte würde anhand von einer Bewertungstabelle erfolgen, die natürlich transparent vorab bereitgestellt werden würde. Und jeder Antragsteller würde wissen, für welche Nachweise welche Punkte erreicht werden können. Nach wie vor würden wir diskriminierungsfrei handeln, weil es gibt Pflichtdokumente, Mindestforderungen, die ein Antragsteller erfüllen muss. Die sind nach wie vor sehr niedrig. Aber jeder Antragsteller hat die Möglichkeit, Zusatzdokumente, die nur optional sind, einzureichen und die dann bepunktet werden. Und der Antragsteller mit der höchsten Punktzahl wird dann zuerst behandelt.
Okay.
Ja, und die Ernsthaftigkeit, das nochmal in diesem Reifegradverfahren, würden wir auch nochmal über Zahlungsforderungen abfragen, sage ich jetzt mal, zu einem Zeitpunkt, der mit der Reservierung dann passieren würde, damit man einfach weiß, du möchtest diesen Anschluss wirklich vorhalten, dann gibt es eine gewisse Summe, die du auch bezahlen musst. Denn wenn man ein Millionenprojekt, also sogar in die hunderte Millionen umsetzen möchte, dann muss man davon ausgehen, dass ein Antragsteller auch in der Lage ist, eine gewisse Zahlung zu leisten zu einem frühen Zeitpunkt.
Okay, also das wird dann über ein sehr transparentes Matrixverfahren quasi dann gelöst, aber nicht über irgendwie ein Ausschreibungsverfahren oder über ein Schaulaufen oder über ein Assessment Center, wo dann alle Antragsteller dann vorsprechen müssen und in den schönsten Farben ihr Projekt schildern.
Das hört sich eigentlich ganz lustig an. Aber
German, sowas wie Deutschland sucht den super Großbatteriespeicher mit so einer Jury.
Naja gut, also ich sag mal, Ausschreibungselemente sind immer sinnvoll, würden wir auch gerne aufnehmen. Also ich meine, dieses Verfahren ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, wird sich auch weiterentwickeln und es ist auch perspektivisch denkbar, dass man vielleicht neue Standorte für ein neues UW dort die Schaltfelder ausschreibt. Also wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, was die Antragsverfahrensausgestaltung angeht, angekommen. Aber wir müssen natürlich jetzt kurzfristig eine Lösung einführen und schnell Verbesserungen herbeiführen, weil die Situation, in der wir jetzt sind, muss halt schnell geändert werden.
Und aber deswegen es geht nur ist, um bei den jetzt um die Anträge, die jetzt in der Warteschlange sind und noch dazukommen. Ne? Diese 40-50 GW, von denen du gesprochen hast, die Zusagen sind raus. Das sind Projekte, die werden mit Sicherheit. Genau.
Da gibt es durchaus Meilensteine, die wir vertraglich festgelegt haben, wo wir nachhalten, inwieweit das Projekt wirklich Fortschritte macht und wie lange sollten wir diesen Netzanschluss für diese Projekte weiter vorhalten, damit da auch nicht irgendwie diese Zusagen zu einer Blockade führen. Aber eigentlich geht es eben um diese Anträge in der Antragsschlange. Und ein Punkt, der auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt die Sortierung ändern, also von Sortierung nach Antragseingang zu einer Sortierung nach Projektreife, ist das Problem noch nicht gelöst, dass wir einfach sehr, sehr viele Anträge haben und mehr Anträge, als wir denken, das die wirklich eine wirtschaftliche Zukunft haben. Das bedeutet, wir sind als UNB in der Pflicht, jedem eine Anschlussperspektive zu liefern, auch den Anträgen, die eigentlich irgendwann gar keine FID erreichen, also die gar nicht in die Umsetzung kommen. Und das ist schon ein Problem. Man sollte sich da, glaube ich, schon mit der Frage ernsthaft auseinandersetzen, für wie viele Gigawatt Batteriespeicher sollten wir eigentlich Schaltfelder vergeben und auch unsere Ressourcen aufwenden.
Mhm. Ja, okay. Vielen Dank, Valerie. Vielen Dank, Christopher. Das waren interessante Einblicke in eine Thematik, die uns auch in diesem Jahr sicherlich sehr, sehr heftig intensiv beschäftigen wird, sowohl was diese Seite des Antragsverfahrens, des Netzanschlussverfahrens betrifft, aber auch eben die andere Seite, wie sollte die Fahrweise dieser Großbatteriespeicher aussehen und wie kann man sie am besten in das System integrieren. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier gewesen seid. Ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge des Podcasts. Wer in das Thema Batterien und Batteriespeicher tiefer einsteigen will, dann empfehle ich einen anderen Podcast. Man kann ja auch mal für andere hier ein bisschen Werbung machen. Der Podcast Geladen, sehr populär. Da toben sich also ganz, ganz viele Expertinnen und Experten zum Thema Batteriespeicher aus. Also was für Technologien kommen zum Einsatz, wo kommen diese Technologien her, wie ist der Business Case und, und. Also auch an dieser Stelle Werbung für einen anderen tollen Podcast, Geladen heißt der. Ja, ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Weitere Informationen, wie immer, gibt es in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.